Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs und genauer gesagt in der Plattenkiste. Und heute haben wir einen Gast, der kommt aus Hannover. Der ist was ganz Besonderes, weil Julia Küpper ist bei uns. Sie ist Geschäftsführerin der Venture Villa. Das ist ein Accelerator für Startups in Hannover. Sie hat eine tolle Geschichte, weil sie ist selber Gründerin. Und sie ist auch eine Kämpferin für die Gleichberechtigung. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
Na, sehr gerne. So, du bist nicht alleine gekommen. Du hast uns 4 Platten mitgebracht.
Genau.
Jetzt sind wir mal gespannt, welche Platte du als erstes hier auflegst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
Tatsächlich, die erste Platte bezieht sich auf Fußball, weil ohne Fußball wäre ich weder bei der Venture Villa noch in Hannover.
Das ist Italien. Wir sind Weltmeister geworden, 1990.
Richtig.
Starke Platte.
Genau.
Erzähl die Geschichte.
Ja, und zwar ist Fußball das Leitthema meiner eigenen Gründung, meiner eigenen Firma Matchwatch. Wir benutzen Fußball als Projektionsfläche für die Auflösung von Konflikten oder aber auch die Festlegung von, wie möchten wir eigentlich zusammenarbeiten, welche Form der Arbeit ist für uns die wir gerne hätten, und das alles eben nicht, indem wir in einen persönlichen Teamkonflikt gehen, sondern indem wir eben sagen, wie würde die Mannschaft das lösen?
Mit Fußball kann man das ganze Leben erklären. Ihr macht es sozusagen in einem professionellen Ambiente oder andersrum gesagt, ihr nutzt es, wie du sagtest, für Teambuilding und Geschäftsentwicklung. Nochmal einen Schritt zurück, warum Fußball? Ist das jetzt einfach nur, weil es die Volkssportart Nummer 1 ist, oder welche Beziehung hast du zu Fußball?
Tatsächlich ist das mit ein Grund, weil prinzipiell das bei Mannschaftssport insgesamt gut funktioniert. Ich aber eine persönliche Leidenschaft für den Fußball auch habe, als Kind schon Fußball gespielt habe, dann auch während des Studiums mir bei Alemannia Aachen was dazu verdient habe im Fanshop. Damals noch glorreiche Zeiten.
Und, aber erste Liga war das auch nicht, oder?
Doch, natürlich. Ja? Oh, und Mensch, es war doch okay. Sogar hier UEFA Cup.
Alemannia Aachen?
Ja,
Mensch, man lernt immer noch was dazu.
Okay. Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja. Genau, und dann das Thema immer wieder so aufgepoppt eigentlich. Und ja, dann letztendlich in Osnabrück im Gespräch bei einem Kaffee mit einem ehemaligen Profifußballer.
Da bist du zur Start-Upperin geworden. Also du hast ja so viele Facetten, wir müssen das mal so ein bisschen sortieren. Das heißt, bleiben wir mal bei dem Thema Startup. Du hast gegründet, ist dir eigentlich klar geworden, was du da gerade machst? Oder war das noch spielerisch naiv? Komm, den Ball nehme ich mal auf und dann gucken wir mal, wie der so läuft und wie weit wir den schießen können.
Ja, tatsächlich war es für mich eher ein Trainingslager. Also es kam zu einer Zeit, ich bin Vollzeit angestellt an der Hochschule Osnabrück gewesen im Bereich Innovationsberatung. Und gleichzeitig poppte diese Idee auf, parallel aber mit dem Wunsch, mich weiterzuentwickeln. Und da stand im Raum, ob ich nicht vielleicht nochmal ein MBA mache als erweiterten Abschluss. Mhm. Das hätte auch entsprechend Geld gekostet und nach hin und her überlegen, auch mit vielen Diskussionen, war dann nach 2 Monaten die GmbH gegründet und das Geld, was eigentlich in den MBA fließen sollte, floss dann in das Praxisprojekt Matchwatch.
Genau. Und Matchwatch nochmal, du hast es eben gerade schon angedeutet, mach mal so ganz konkret, wer ruft bei dir an, wer ist dein Kunde?
Genau, also vielleicht dann auch direkt der Schwung, wie ich in die Venture Villa damit eigentlich kam. Yeah. Wir haben es mit den Startups gemacht oder wir machen es mit den Startups. Also wenn wir die Startups bei uns ins 100-Tage-Programm aufnehmen, fangen wir an, mit denen in der ersten Woche so eine Art Bootcamp zu machen. Und dabei ist dann auch Team- und Personalentwicklung. Und das heißt, wir gehen mit den Startups ins Stadion, lassen die hier Hannover 96 sich einmal anschauen. Mhm. Und dann bekommen sie Beobachtungsaufgaben, die immer etwas damit zu tun haben, was nicht mit dem Ball zu tun hat. Und das ist dann nachher für den Follow-up-Workshop die Grundlage. Das heißt, in welcher Situation wurde zum Beispiel kommuniziert und wie wurde kommuniziert? Und das ist dann die Grundlage zu sagen, wie wollen wir eigentlich im Startup kommunizieren?
Und Fußball voller Leidenschaft,
Emotionen.
Emotionen. Und da geht es ja manchmal auch so zur Sache. Kann man das auch projizieren? Also wie löst man jetzt so ein böses Foul oder eine gelbe Karte? Oder
ja,
so?
Das ist ja das Spannende. Das Beobachten ist ja erstmal etwas Wertungsfreies und die Auslegung muss dann das Team für sich selber übernehmen. Und das liegt auch in der Hand des Teams tatsächlich. Wenn sie sagen, wir wollen auch zum Beispiel gelbe Karten verteilen, in der Metapherform, können sie das natürlich tun. Und wenn wir wollen Fouls ahnden, dann tun wir das auch. Und wir definieren für uns, was ein Foul ist.
Tatsächlich. Und bist du jetzt so in der Rolle des Schiedsrichters oder in der Rolle des Obertrainers? Welche Rolle hast du genau bei Matchwatch, wenn du des Teams?
Moderation. Und zwar tatsächlich anleitende und empowernde Moderation, weil es ist wirklich faszinierend, wie viele Menschen einfach Angst davor haben, aus sich rauszugehen und einfach auch mal so diesen, was sehe ich und was interpretiere ich und nicht, was wird vielleicht von mir gewünscht, dass ich sehe oder interpretiere. Mhm. Und den Menschen einfach da zu sagen, mach einfach, komm einfach zu dir und hau raus. Mhm. Ja? Und das ist halt das Spannende, weshalb auch Fußball so gut funktioniert, weil da eben dieses Emotionale, dieses im Stadion sein einfach schon ganz viel löst.
Jetzt hast du schon gesagt, euer Stadion heißt Venture Villa. Mhm. Das ist ein Accelerator.
Genau.
Das heißt also ein Beschleuniger für die Ideen, die die Startups mitbringen müssen. Das heißt, so ein Ball und ein bisschen Spielkunst müssen sie schon mitbringen, sonst würden sie sich nicht qualifizieren für das 100-tägige Trainingslager.
Richtig.
Diese Venture Villa, da bist du jetzt Geschäftsführerin. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, die Venture Villa in Hannover muss ja konkurrieren mit anderen Acceleratoren, die es überall gibt. So, wo würdest du euch gerade einordnen? Bundesliga, zweite Liga? Wo spielt die Venture Villa?
Also tatsächlich würde ich sagen, seit dem aktuellen Durchlauf, wir nennen das bei uns Batch, dieses 100-Tage-Programm, sind wir Bundesliga schon. Also wir haben gerade ein großes Investment für Light Living, für eins unserer Startups, haben sie einwerben können. Wir haben ein Startup Omelion, die sind jetzt bei Techstars in Amerika, in den großen Accelerator, wo eigentlich alle hinwollen und was sich alle als Vorbild nehmen, wie man so einen Accelerator baut. Und wir einfach mittlerweile auf einem sehr guten Weg sind, dass bei uns die Startups anfangen und tatsächlich wir deswegen auch sagen, sie dürfen noch mal in einen weiteren Accelerator oder das ergibt Sinn, weil sie danach meistens in einen spezifischen Accelerator gehen. Also Game Buddy hatten wir zum Beispiel auch. Die haben bei uns angefangen, die sind im Bereich E-Sports und sind dann zu Porsche Springer, weil die einen E-Sports Accelerator noch angeboten haben.
Ihr seid ja in einer sehr frühen Phase, also frühe Finanzierung, frühe Gründungsphase. Wenn du jetzt diesen Job, ich weiß nicht, wie lange machst du ihn jetzt genau, bis jetzt so?
Seit September.
Seit September. Jetzt kommen wir gleich noch zu einer ganz besonderen Variante, die du mit in den Job reingebracht hast. Du bist nämlich auch Mutter geworden in dieser Zeit, bist jetzt aber genau schon wieder da, wo du vorher auch warst. Also bist eine wirklich sehr energie- und tatendurstige Macherin. Diese Venture Villa, wie würdest du das einschätzen, so Stichwort, was ist so dein täglicher, wichtigster Job, den du machst? Immer wieder den Leuten sagen, trainieren, trainieren, trainieren oder immer wieder Flanken üben? Also was ist so dein tägliches Doing da?
Reden.
Reden.
Und zuhören.
Ja.
Also vor allem zuhören und zu verstehen, in welchen Bereichen wir weiterhelfen können. Und das dann auch aussprechen, das ist auch ganz wichtig und kommt, glaube ich, auch viel zu kurz. Und es auch so zu formulieren, dass die Startups es annehmen können. Ja.
Und nicht jedes Startup wird ein Erfolg. Das muss man leider so sagen. Das ist aber auch normal. Das heißt, Scheitern gehört zum Geschäft. Wann erkennst du so, wie talentiert die Spieler, die Startups sind? Merkst du das irgendwann schon so? Bei denen geht was? Hier passiert eine Menge? Oder wie geht man damit um, wenn man spürt, so, oh Mensch, da wird kein Rennpferd draus?
Die Frage ist ja immer, was wir als Scheitern definieren. Und für mich persönlich ist es so, dass für mich ein Scheitern eigentlich nur dann ist, wenn jemand nicht den richtigen Weg geht. Also und zwar den für sich richtigen Weg. Ja? Das heißt, wir haben bei uns auf jeden Fall auch Startups, die kein Venture Capital Case zum Beispiel sind.
Was das für uns bedeutet, aber, dass keiner in sie erstmal investieren möchte.
Beziehungsweise sie vielleicht auch selber gar nicht möchten, dass in sie investiert wird, weil das ja auch immer eine Drucksituation auslöst. Ja? Weil man muss ja dann auch sehr schnell sehr viel liefern und wachsen. Das, da ist auch nicht jeder für gemacht. Und eigentlich ist das für uns kein Scheitern. Wenn, wenn diese Erkenntnis reift, dass man vielleicht eher ein Unternehmen ist, was sich auf Auftragsbasis weiter finanzieren möchte, wachsen möchte, dann ist das für uns ein Erfolg. Weil wir eben rausgefunden haben, was für uns ein Venture Capital Startup ist, also eins, in das man investieren kann und wo auch die Persönlichkeiten so sind, dass sie es mittragen können oder eben nicht. Aber beide sind für uns auf jeden Fall wertvoll. Und auch wenn am Ende rauskommt, dass keins von beiden zutrifft und man sich vielleicht einfach auch wieder auflöst und auseinandergeht, ist uns dabei einfach immer wichtig, dass man gut auseinandergeht und dass man vielleicht sogar andere Perspektiven aufzeigt, sowas wie Nachfolge zum Beispiel oder wo wären spannende Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Das ist ja auch so ein Thema. Der Mittelstand möchte ja sehr gerne mit Startups in Kontakt kommen. Auch aufgrund des Fachkräftemangels.
Man muss ja ein bisschen vielleicht im Hintergrund sagen, wenn du wir sagst, die Venturewelle ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung. Das heißt, es ist ein Standortfaktor, an dem du arbeitest. Und ich glaube auch ein wichtiger Faktor für die Zukunft. Denn die Unternehmen von morgen müssen irgendwo mal gegründet werden. Welche Unterstützung erfährst du? Du hast ein breites Netzwerk an Mentoren. Ich selber darf mich ja auch zu diesem Team zählen. Bin auch immer ganz stolz drauf, im Endeffekt auch da mitarbeiten zu dürfen. Aber erzähl mal so ein bisschen über diese Netzwerkarbeit, die man machen muss, damit da nicht nur du an der Außenlinie am Trainingsplatz stehst, sondern ganz viele andere ja auch.
Ja, also letztendlich ist es, glaube ich, dass man die Marke, das ist aber dein Schwerpunkt, aber ich, also aus meiner persönlichen Erfahrung ist es einfach, man muss damit eine Emotion verbinden und was wir halt schaffen wollen, ist eine Venture Villa Family, eine Wohlfühlatmosphäre, wo sich jeder zu Hause fühlt. Und wenn man das kreiert hat, dann funktioniert das Netzwerken auch, weil dann wird es nach außen getragen und dann kommen aus allen Ecken dann auch die Anfragen tatsächlich so, Mensch, wir haben gehört, das ist ja spannend, können wir nicht auch mal vorbeikommen? Wir haben zum Beispiel gerade einen etablierten Unternehmer, der bei uns für eine Woche Projektwoche macht. Der hat sich bei uns in den Jungle, das ist der Meetingraum, eingebucht und hat gesagt, ich muss hier an unseren digitalen Geschäftsmodellen arbeiten. Das muss ich in der Atmosphäre machen, wo es halt einfach auch zukunftsweisend ist, kann ich vorbeikommen? Und dann haben wir gesagt, klar, unsere Tür ist offen und unsere Tür ist tatsächlich offen. Und das also muss nach außen.
Auch Räume können beschleunigen, weil man einfach kreativer denken kann.
Wie hier im Überwegs.
Wie hier im Überwegs. Think, Learn, Innovate ist auch unsere Idee. Also gefühlt ist die Venture Villa vom kulturellen Ansatz her sicherlich auch ein bisschen verwandt mit dem Überwegs. Kann man auf jeden Fall so sagen. Julia, es ist Zeit für eine weitere Platte. Wir haben über Fußball geredet. Wir haben die WM 1990 nochmal schnell hier mit den größten Hits der 90er. Was hast du noch mitgebracht?
Genau, vielleicht anschließend an das Thema, was wir schon hatten, Help.
Oh, Mensch, das ist ein echter Klassiker jetzt, ja.
So,
das war aber vor deiner Zeit, denn du bist 85 geboren worden.
Ja, genau.
Woher kennst du die Beatles? Erzähl.
Also die Beatles muss man kennen.
Okay. So.
Vielleicht ist spannender die Frage, wie wir zu unserer Plattensammlung gekommen sind. Und zwar bin ich durch meinen Mann überhaupt erst an Platten herangekommen. Und dann stand irgendwie die Überlegung im Raum, was kann ich denn zur Hochzeit schenken? Und in Osnabrück gab es einen alten Plattenladen. Und dann habe ich gesagt, ich hole einfach mal so eine Kiste und wir gucken, was für Schätze drin sind. Da hat die Familie das mitbekommen und dann kamen aus allen Ecken so diese Schallplatten vom Dachboden, weil keiner mehr Geräte hatte. Und jetzt haben wir eine riesige Sammlung, also für meine, also ich finde eine riesige Sammlung.
Ja, da bin ich mal neidisch drauf.
Und genau, so Schätze sind halt mit dabei.
Ja, und aber du kennst die Beatles und Help ist ja sozusagen auch ein Titel irgendwie so, Hilfe irgendwie so.
Ja.
Also das Motto in Anführungszeichen, was die Beatles da hatten, haben wir verstanden. Kommen wir mal so ein bisschen auch auf dich als Person. Du hast gerade gesagt, du hast geheiratet. Du bist Mama geworden im März diesen Jahres.
Ja.
Das ist ja nochmal ein großer neuer Lebensimpuls. Das heißt also für dich die Frage, wie intensiv hat dich das verändert?
Gute Frage. Ich schinde ein bisschen Zeit. Ich muss gestehen, ich glaube nicht sehr viel.
Siehst du die Welt nicht mit anderen Augen?
Nein.
Okay.
Ich glaube, ich habe einige Fähigkeiten oder ich habe mich noch mal ein bisschen mehr fokussiert. Im Sinne von, ich muss mich besser organisieren. Das ist einfach so als Vollzeitberufstätige Mutter. Aber ich sehe die Welt nicht mit anderen Augen. Nee.
Du bist ja eine Kämpferin, weil du hast 2017 einen Xing New Work Award bekommen. Und zwar, weil du es geschafft hast, trotz einer schweren Erkrankung dein gesamtes Studium fertig zu bringen, die Gründung von Matchwatch durchzuziehen und dann sogar auch noch ein ganz spannendes Projekt DNGPS zu machen. Erklär mal in kurzen Satz, DNGPS ist?
Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik und Sozialwissenschaft. Habe ich initiiert und als Verein gegründet, weil es mich total genervt hat, dass ich meine Abschlussarbeiten oder meine Seminararbeiten versucht habe, bei Kongressen einzureichen und immer abgelehnt wurde mit der Begründung, dass ich keine Promovierende bin. und mich einfach genervt hat, dass man aufgrund des Statuses und nicht aufgrund der Qualität ausgeschlossen wird. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gründen wir jetzt einen Verein, der sich selber drum kümmert, Veranstaltungen macht, wo eben solche Beiträge veröffentlicht werden können. Und ich bin sehr stolz, den gibt es nämlich immer noch. Und er war so konzipiert, dass man nur als aktiv Studierender Mitglied sein kann. Und das ist auch weiterhin so. Deswegen bin ich schon lange raus. Aber er lebt weiter und funktioniert.
Und es gibt auch eine Praktikumsbörse, die ist nebenbei auch mit entstanden, sozusagen zur Vermittlung von Studierenden der Sozialwissenschaften. Also ein Riesenthema. Alles in allem sozusagen hast du vieles unter einen Hut bekommen. Mhm. Und dieses vieles unter einen Hut bekommen ist, glaube ich, jetzt genau wieder auch ein ähnliches Thema. Also du bist Geschäftsführerin der Venture Villa, du bist jetzt aber auch Mama und du bist jetzt auch wieder Vollzeit in dieser Führungsposition. Erklär uns mal dein New Work. Du hast sogar auch einen eigenen Workshop, der heißt Finde dein New Work. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, du als New Workerin, wie macht man das?
Indem man darauf vorbereitet ist oder immer mit einkalkuliert, dass es nicht funktionieren muss, aber kann. Und dass man das Optimale für sich plant und sich von dem dann weiter entfernt. Also es ist eher, ich glaube, ein sehr optimistisches Herangehen an Dinge und damit rechnen, dass es vielleicht nicht zu 100% funktioniert, aber wenn es zu 90% funktioniert, reicht es auch schon. Und vielleicht als Beispiel, um so ein bisschen mein Mindset auch zu verstehen, mit der Berufstätigkeit und Mutterrolle, das zu vereinbaren. Die Idee dahinter war immer zu sagen, ich versuche in Vollzeit zurückzugehen. Wir starten damit, dass ich in Vollzeit arbeite, mein Mann zu 40% nur arbeitet und wir gucken, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, passen wir es an. Aber wir testen erstmal. So ein bisschen lean. Also so ein bisschen, wir
bisschen
probieren
iterativ,
aus, wir
agil,
gucken, was funktioniert.
Scrum fürs Leben. Also einfach mal gucken, wie weit man dann so kommt und notfalls flexibel, agil denken.
Und das Wichtige ist, glaube ich, auch zu verstehen, dass jeder oder jede da den eigenen Weg finden muss. Also das, was wir jetzt machen, ist keine Blaupause, wie es funktioniert, sondern wie wir es machen, ist das, was für uns perfekt passt. Und das ist, glaube ich, so etwas, was häufig auch verloren geht, dass ganz viel nach Vorbild und nach Struktur gesucht wird und dadurch so ein Blaupausendenken entsteht. Habe ich auch noch eine Platte für dabei.
Oh,
genau. Wodurch aber so viel verloren geht, was individuell ist und wodurch Menschen dann wieder sehr unglücklich werden, weil sie glauben, sie müssten zum Beispiel das so machen, wie wir es machen, was aber gar nicht zu ihnen passt.
Okay, das verstehe ich. Finde dein New Work, heißt aber der Workshop, den wirst du unter anderem auch am Ideenboulevard machen im August in Hannover. Was passiert denn da? Also was lerne ich denn in diesem Workshop? Oder gib doch mal so einen praktischen Tipp für viele, die sagen, unvorstellbar für mich irgendwie Mutter zu sein, so einen verantwortungsvollen Job zu haben und dabei immer noch cool zu bleiben und nicht Help zu rufen.
Ja, wobei ich glaube, Help rufen muss man zwischendurch. Das, das gehört dazu.
Ja.
Man muss klar benennen können, wann und wie man Hilfe braucht.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein entscheidender Hinweis. Und in dem Workshop selber ist es tatsächlich auch so, dass wir wieder die Fußballmannschaft als Beispiel nehmen und einfach die erste Aufgabe ist, sich zu überlegen, was macht denn so eine Fußballmannschaft eigentlich besser? Und da kommen einem dann schon sehr viele Stichworte in den Sinn. Und davon ausgehend kann man weitergehen. Weil häufig kommt einem ja das in den Kopf, was einen selber beschäftigt.
Aha.
Und das ist dann immer ein ganz netter Effekt, wenn man dann so die ersten Assoziationen hat und dann nachher feststellt, krass, das trifft ja sogar auf das zu, was für mich interessant ist.
So. Gibt es denn so ein Credo, was du hast? Also New Work bedeutet für dich, was genau, gibt es so Glaubenssätze, die du vielleicht so in dir trägst, wo du sagst, also wenn man New Work machen will, dann muss man erstmal ganz vorne sagen.
Ja.
Was wäre das?
Es geht um den einzelnen Menschen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Das ist nämlich sehr anstrengend. Das bedeutet nämlich zum Beispiel für mich in der Führung, ich muss jeden so führen, wie er oder sie das braucht. Und dafür muss ich erstmal rausfinden, was braucht es denn?
Mhm.
Und dann muss ich mich auch noch anpassen. Also habe ich jemanden, der völlig frei agiert, völlig autonom ist, dem gebe ich eine Aufgabe und zwei Wochen später ist sie fertig. Oder habe ich jemanden, der wirklich jeden Tag von mir morgens und abends einmal Hilfestellung, Anweisung und Training tatsächlich braucht. Und mich da eben drauf einzustellen als Führungskraft, ist für mich auf jeden Fall entscheidend. Und es beinhaltet immer ein positives Menschenbild. Man muss immer davon ausgehen, dass Menschen wollen und man muss nur herausfinden, wofür.
Was glaubst du, was ist das Nadelöhr in Deutschland für New Work? Sind es die Arbeitgeber? Sind es die ritualisierten Prozesse in den Unternehmen? Also New Work ist überall ein Top-Thema gerade, aber viele missbrauchen den Begriff vielleicht auch schnell, weil sie sagen, wir haben jetzt Obst und einen Kickertisch. Das ist ja dann schon mal New Work. Das echte New Work ist ja auch getragen von viel Mut. Ich glaube auch sozusagen halt der Einsicht, klar geht das vielleicht auch in die Hose, aber dann haben wir trotzdem was gelernt. Mhm. Was glaubst du, was ist das Nadelöhr oder was würdest du deutschen Unternehmen oder dem Mittelstand raten, wenn sie sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen wollen?
Zeit. Zum einen Zeit den Mitarbeitenden geben und zur Verfügung zu stellen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil auch Mitarbeitende häufig ja gar nicht wissen, was sie brauchen und was für ein Typ sie eigentlich sind und ob sie jemand sind, weil es werden ja alle gleich behandelt, also woher soll ich es wissen als Mitarbeitende? Zum einen also Zeit für die Mitarbeitenden, zum anderen glaube ich braucht es aber auch einfach Zeit, um vorhandene Sozialisationen zu überwinden. Also wenn ich 30 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe und es hat 30 Jahre die gleichen oder ähnlichen Prozesse, wie soll ich als Mitarbeitender, Mitarbeiterin, Führungskraft da rauskommen? So. Und da braucht es dann einfach tatsächlich Zeit im Sinne von auch Generationenwechsel.
Generation ist ein gutes Thema und zwar gibt es ja in New Work sehr viele Trends. Also das wird ja immer so als Konglomerat von vielen Themen gesehen. Ich würde mal gerne so ein paar Themen antriggern und mal gucken, wie du darauf reagierst, was du dazu sagst. Ein Thema heißt New Careers. Also in der digitalen Transformation wird es ganz neue Geschäftsmodelle geben. Dementsprechend sagt man auch, die Kinder, die heute in die Schule kommen, die werden vielleicht Jobs machen, die kennen wir überhaupt noch gar nicht, weil die in einer so schnellen, exponentiell sich verändernden Berufswelt leben. Was glaubst du, was ist wichtig? Jetzt bist du ja Mama. Was muss man den Kindern heutzutage mitgeben, damit sie dann in 20 Jahren oder in 15 Jahren vielleicht tatsächlich auch vorbereitet sind für ein Berufsleben? Was sind die neuen Skills, die man eigentlich Kindern beibringen müsste?
Ich glaube einfach Flexibilität im Kopf, also dass ich darauf vorbereitet bin und dass es auch für mich in Ordnung ist und ich mich dabei wohlfühle, wenn sich Dinge verändern und wenn sie sich schnell verändern und dass ich neugierig bleibe. Ich denke, das sind so die zwei Sachen, wo ich hoffe, dass ich meiner Tochter das mit auf den Weg geben kann. Und weil sie eine Tochter ist, auch mit auf den Weg geben kann, dass sie gleiche Rechte hat, da sind wir beim Thema Gleichberechtigung, wie die männliche Bevölkerung. Und dass es völlig in Ordnung ist, diese einzufordern und für sich selber wahrzunehmen.
Ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil du hast Female Empowerment auch in deinen LinkedIn-Stichworten. Du bist da auch energiegeladen und das Gender-Thema ist hier ein ganz wichtiges.
Ja, und tatsächlich, je mehr ich mich damit beschäftige, umso stärker. Mal ab von allen wissenschaftlichen Studien und Ergebnissen, dass eigentlich diverse Teams, was ja über Geschlecht hinausgeht tatsächlich, erfolgreicher und effizienter sind. Also es ganz basale Studien dazu gibt und es einfach wirtschaftlich betrachtet sinnvoller ist, es eben auch ein Verständnis für Systeme braucht, um da irgendwie so hinterzusteigen. Und ich komme so langsam dahin, dass ich ansatzweise verstehe, was eigentlich Female Empowerment, Feminismus bedeutet. Und dass es vor allem aber auch bedeutet, nicht gegen Männer, sondern für Menschen.
Für Menschen, ja.
Das ist nämlich, glaube ich, ganz entscheidend. Das wird häufig missverstanden. Es geht nicht darum, dass Frauen Vorteile erhalten sollen. Es geht nicht darum, dass Männer begrenzt werden sollen, sondern es geht darum, dass einfach alle als Menschen gesehen werden und es nicht mehr wichtig ist, welches Geschlecht sie haben. Und ein ganz simpler Trick ist eigentlich immer, bei allem, was man sich so überlegt oder denkt, die Geschlechter zu tauschen. Also wenn ich sage, die Frau steht am Herd oder wenn ich sage, der Mann steht am Herd, ist das gleich oder löst es eine andere Assoziation aus? Und wenn es gleich ist, dann haben wir Gleichberechtigung.
Das stimmt. Darum müssen ja auch die Frauen irgendwann mal Fußball-Weltmeisterin werden.
Sind sie doch schon.
Ja, gerade eben nicht. Ganz aktuell hat es nicht geklappt. Aber ganz aktuell hat geklappt, dass wir das erste Mal eine Frau als EU-Kommissarin bekommen haben.
Ja, genau.
Das ist ja auch Female Shift. Das ist ja auch wieder so ein Trend, der kommt dir ja eigentlich ja entgegen. Mhm. Das heißt also, dass es vielleicht etwas länger dauert, aber in den großen, entscheidenden Positionen, jetzt gibt es noch keinen amerikanischen Präsidenten weiblichen Geschlechts, aber vielleicht kommt das ja auch noch.
Aber die Fußballerinnen hoffen ja alle, dass...
Ja, das kann ja alles sein. Also da bist du unterwegs oder andersrum gesagt, ein Megatrend, auf dem du dich, glaube ich, auch sehr gut bewegen kannst und der wahrscheinlich auch die neue Realität wird. Also ich glaube, es wird da keinen geben, der das aufhält. Es gibt andere Trends, die heißen Gig-Working. Das heißt also die Idee, sich nur noch projektweise zusammenzutreffen. Das heißt nicht 30 Jahre lang im gleichen Unternehmen, morgens, abends, mittags, sondern eigentlich nur noch sich sozusagen loszulösen, so eine Art Self-Empowerment, Freelancertum, wie auch immer man das nennen würde. Aber man trifft sich dann in Coworking Places, die du ja auch so kennst, und dann macht man einen gemeinsamen Gig, macht sein Projekt, dann geht man wieder auseinander. Was glaubst du, wie wird sich das durchsetzen? Werden wir in Deutschland diese Kultur etablieren können oder hängen wir einfach noch zu sehr an dieser Idee, ich arbeite bei und meine Rentenversicherung und diese ganzen Themen, die einen eigentlich so ein bisschen die Sicherheit des Berufslebens generieren?
Ich glaube, das ist das Entscheidende, Sicherheit. Ich denke ja sehr stark, also meine Sicherheit ist dadurch gegeben, dass ich im Sozialstaat Deutschland lebe. Und ich mache mir tatsächlich wenig Sorgen, was passiert, sollte ich morgen arbeitslos sein. Weil ich weiß, was ich kann und dass ich erstmal eine Überbrückung habe. Ich glaube, das Verständnis ist bei vielen nicht da, was auch wieder mit dem Verständnis von, was ist eigentlich Scheitern, zusammenhängt. Und scheitern darf ich nicht, ich darf keine Fehler machen. Und zum Beispiel arbeitslos zu sein, wird ja als Fehler definiert. Deswegen glaube ich, ist das denkbar, wenn ein anderes Gefühl von Sicherheit vorhanden ist und das Bewusstsein dafür stärker wird, wie privilegiert wir eigentlich sind. Und dann ist es sehr gut vorstellbar, sobald diese Sicherheit eben da ist. Weil warum sollte ich 50 Jahre bei dem gleichen Unternehmen sein und jeden Tag die gleiche Arbeit machen, wenn die Welt so viele Möglichkeiten bietet.
Und sich ja auch so dramatisch verändert. Und wir hatten neulich einen Gast, der hat gesagt, wir werden in vielen Jahren oder in einigen Jahren gar nicht mehr genug Arbeit für uns alle haben und werden uns umso mehr vielleicht die Frage stellen, was ist denn jetzt sinnstiftend für mich jeden Tag? Was glaubst du, was könnte sinnstiftend sein? Denn du bist ja sozial engagiert, du kümmerst dich ja um Themen, die eher unter sozialer Innovation oder um Corporate Social Responsibility sich so ein bisschen so drehen irgendwie. Glaubst du, das wird mehr? Und viele Leute steigen auch mit ein in diese Thematik?
Ja, ich denke schon, einfach weil es auch notwendig ist. Weil einfach das Thema Lebensqualität, und zwar für alle und nicht nur für die, die in privilegierten Ländern leben, ein entscheidendes Thema oder das entscheidende Thema ist. Und zu Lebensqualität gehört auch sowas wie zum Beispiel Klima. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel Arbeit auf uns noch zukommen wird und dass viel Arbeit ist, die nicht mit Entlohnung einhergeht. Ja? Und ich glaube, was dazu zählt, ist auch Care-Arbeit, also pflegende Arbeit, die auch jetzt ja schon ohne Entlohnung stattfindet. Und ich glaube, davon wird es noch viel mehr geben, zumindest in der Umbruchphase, wo viele Menschen dann eben arbeitslos sind und einfach auf der Suche nach dem Sinn gibt. Und da muss man sich kümmern oder irgendwer muss sich kümmern.
Ja. Es gibt einen Trend, der nennt sich Brain Recovery. Da ist die These, dass wir in 10, 15 Jahren im Endeffekt teilweise so mental dramatisch gefordert sind, nämlich die Arbeiten, die uns dann eben nicht die Maschine oder die künstliche Intelligenz abnehmen kann, dass wir im gleichen Moment aber auch eine sogenannte kognitive Hygiene brauchen. Also wir brauchen einen Recovery-Moment. Das heißt also, wir brauchen Pausen und dann ist es eigentlich schon fast auch so der Übergang zu, wir arbeiten eigentlich eher in einer Welt, die sich anfühlt wie ein Wohnzimmer. Das heißt also, wir sind nicht mehr in diesen typischen Arbeitswelten, wo man so denkt, so, ja klar, das ist ein Büro und für nichts anderes soll es auch da sein. Also es gibt so einen Blending-Effekt irgendwie. Glaubst du, dass die Arbeit von morgen im Wohnzimmer stattfindet?
Tut sie heute schon. Also bei mir zumindest. Tatsächlich glaube ich, dass das noch viel stärker wird, einfach weil wir durch die Digitalisierung die Chance haben, aus meiner Perspektive dezentral zu arbeiten. Sonst wäre zum Beispiel die Vereinbarkeit bei uns überhaupt nicht möglich. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es dazu gehört, zu lernen, damit umzugehen und sich auch Auszeiten bewusst zu nehmen. Mhm. Also es gibt ja auch Digital Detox jetzt im Moment schon. Mhm. Wobei auch da jeder seinen eigenen Weg finden muss, wie oder was ihn stresst und wie er da, wie man dagegen dann vorgeht.
Ich glaube, du bist ja sogar auch ein bisschen Symbol für eine ganze Generation, die auch familienorientierter denkt. Also es gab Generationen, da war Arbeiten, 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 ja. Materialismus. Man musste sich sozusagen alles verdienen, das Auto, das Haus etc. Den Kindern wurde schon gleich gesagt, ihr müsst das eigentlich genauso machen. Deine Generation, ich darf das so sagen, ist einfach familienorientierter, denkt viel mehr sozial relevant sozusagen. Und ein Stück weit ist es halt die Frage, wie intensiv lebt man das jetzt aus? Also kriegt man das tatsächlich auf die Straße und lebt dann auch so? Oder träumt man nur davon? Was glaubst du, was machen die meisten Deutschen? Träumen die davon, eigentlich so glücklicher zu sein? Oder andersrum gesagt, gibt es vielleicht auch mittlerweile Trends, dass die Leute ehrlicher sagen, du, deine Gehaltserhöhung ist mir gar nicht so wichtig, ich freue mich aber lieber, wenn ich weniger arbeiten kann und nämlich auch viel lieber in deinem Unternehmen. Und dann ist das für uns alle, glaube ich, hier der bessere Weg. Also es gibt auch einen neuen Dialog, glaube ich, über seine Arbeit und seine Arbeitsplätze.
Ja, also ich glaube zum einen, es ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Sinne von, unsere Generation kann das ja nur, weil wir Freiheiten zum Denken bekommen haben und auch so erzogen wurden, dass wir Dinge kritisch hinterfragen, was ein wertvolles Gut ist aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass sich das fortsetzen wird, weil wenn man das einmal angestoßen hat, kann man das nur schwer wieder aufhalten, weshalb sich da schon die Veränderung weiter durchsetzen wird. Und man sieht es ja jetzt auch schon, dass tatsächlich die Tarifverträge zum Beispiel andere Prioritäten setzen als immer nur mehr Lohn. Und dieses, das Monetäre ist das Entscheidende.
Es ist ein Thema, wo auch Vielfalt drin steckt. Ich würde gerne auf deine dritte Platte zu sprechen kommen, weil du hast ja auch einen vielfältigen Mix. Welche hast du uns noch mitgebracht? Du hast eben gerade schon so eine kleine Andeutung gemacht.
Genau, dann nehme ich die zuerst tatsächlich. Und das ist Shirley Bassey.
Ja. Goldfinger ist da
keiner, auch mit drauf. Genau. Also ich konnte mit ihr selber nichts anfangen, aber wenn man dann sieht, irgendwie Goldfinger, Diamonds Are Forever, ja. Don't Cry For Me Argentina.
Absoluter Superstar.
Das sind alles Hits, die man kennt. Ja. Und weshalb ich die Platte ausgewählt habe, ist eigentlich, dass da eben steht Portrait of a Superstar. Mhm. Und ich finde, dass in der Startup-Szene viel zu sehr Heldentum vorherrscht und viel zu sehr glorifizierend von einzelnen Personen.
Die es geschafft haben, stehen dann immer auf dem Olymp.
Oder auch die es nicht geschafft haben, das aber gut vermarkten können, aber dann tatsächlich sowas, sie sind das einzig Wahre verkörpern. Mhm. Und da sind wir dann wieder, was ich ja eben schon sagte, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das finde ich auch total kontraproduktiv, weil sich dadurch auch so Bilder im Kopf festsetzen, wie die einzige Möglichkeit zu gründen und als erfolgreiches Startup zu gelten ist, wenn ich in Berlin sitze. Und das ist kompletter.
Nee, da müssen wir als Hannoveraner ja sowieso dagegen
angeben. Sowieso.
Also es gibt keinen besseren Ort als die schönste Stadt der Welt.
Ja.
Wenn du dir so einen Coworking-Space zusammen wünschen dürftest, ne? Also so, wo will ich arbeiten, wo will ich interessante Leute treffen, wo will ich an der Kaffeemaschine spannende Gespräche führen, wen würdest du dir da eigentlich reinwünschen? Was ist für dich so im Sinne des interdisziplinären Teams eigentlich so ein bisschen die Wunschvorstellung? Mit wem würdest du vielleicht viel häufiger gerne zusammenarbeiten? Wie generierst du sozusagen so eine Runde, wenn du vielleicht auch mal deine Startups so ein bisschen mit neuen Impulsen ansprechen möchtest?
Ich finde ja unbequeme Menschen immer sehr hilfreich. Und also tatsächlich vielleicht auch Menschen, die ich unsympathisch finde, weil die mich challengen und weil die auch ein Team challengen. Was punktuell gut ist, man braucht sie halt nicht immer. So. Mhm. Aber für so Runden, wo ja auch tatsächlich was entstehen soll und was Disruptives entstehen soll, braucht es unbequeme Menschen, die vielleicht auch in Konflikt geraten und dadurch aber Neues schaffen. Also dieses Disruptive auf menschlicher Ebene schaffen im Austausch. Und natürlich wäre mir wichtig, Ethnie, Geschlecht breit verteilt tatsächlich abbilden zu können. Und jetzt noch nicht mal Geschlecht irgendwie im Sinne von männlich-weiblich, sondern einfach die Bandbreite. Ja, weil ich glaube, die einzelnen Perspektiven sind so entscheidend aus den persönlichen Erfahrungen, die man gemacht hat. Wenn man die zusammenbringt, dann ist es immer ein Mehrwert. Und je breiter die Perspektiven und je unterschiedlicher, umso besser.
Das ist ja auch das Motto der Venture Villa. Idealerweise trifft man da Charaktere aus allen Perspektiven, die in irgendeiner Form im Sinne ihres Cocktails, wenn sie alle zusammenarbeiten, auch eine neue Mischung und eine interessante, attraktive Energie erzeugen.
Ja.
Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Was machst du dann? Also wie geht man damit um, wenn man sich denkt, Mensch, ihr müsstet jetzt alle mal mehr miteinander reden. Warum macht ihr das denn eigentlich nicht?
Ja, gute Frage. Was macht man dann? Also ich versuche ja immer herauszufinden, warum sowas passiert oder wo eigentlich das Problem liegt. Und da hilft dann wieder zuhören. Also das ist dann tatsächlich so wieder ins Gespräch gehen, wieder rauskitzeln, woran es liegt. Meistens ergibt sich dann, es war ein dummer Zufall oder ein Missverständnis. Und wichtig ist, dass man das schnell macht. Also sobald man merkt, ach, irgendwie ist hier atmosphärisch, wird schwierig, irgendwas ist da im Busch, dann aufmerksam zu sein und sich umzuhören, woran könnte es liegen.
Es gibt so, und ich muss die Frage stellen, weil Female Empowerment, es gibt ja Coworker im Sinne von, mit denen arbeite ich total gerne zusammen oder Coworkerinnen oder sowas. Frage, wer ist eigentlich der bessere Coworker? Männer oder Frauen? Kann man da irgendwie, sagst du irgendwie, nee, das ist alles gleich und das ist ja auch okay? Oder sagst du, nee, eigentlich ganz ehrlich, Frauen sind eigentlich die besseren Coworker, weil die vielleicht empathischer sind. Vielleicht sind die nicht immer so ganz so, Männer wollen immer so schnell vielleicht ans Ziel, Frauen überlegen vielleicht besser. Hast du da so eine Meinung zu?
Nee, tatsächlich glaube ich, also alle sind anders und ich könnte das jetzt tatsächlich nicht am Geschlecht festmachen. Also ganz ehrlich, ich überlege gerade.
Also ich wüsste auch nicht, ob es das überhaupt gibt, ob es tatsächlich Female Coworking Spaces gibt.
Gibt
oder
es.
So.
Ja, das gibt also es. Tatsächlich gibt es.
Und findest du das gut? Weil ich meine jetzt so.
Also ich finde es aus der, also andersrum. Ich glaube, für Veränderungen hilft es nicht, sich als eigener Frauenzirkel abzuschotten oder ein eigenes Frauennetzwerk zu gründen. Ich glaube, für Veränderungen braucht man den Austausch mit der männlichen Seite, weil die nun mal in Entscheidungspositionen sitzt. So. Wie soll die Frau, klassischer Beruf, Pflegekraft. Wie sollen die Pflegekräfte etwas ändern, wenn die entscheidende Position ein Mann, nämlich der Arzt ist im Krankenhaus? Ja? Das heißt, aus der Perspektive finde ich es nicht gut. Ich finde es aber total hilfreich fürs gegenseitige Bestärken. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch total schätze. Ich bin im Podcast Frauen reden über Fußball.
Ja.
Das ist ein Kollektiv, wir sind so 30 Frauen ungefähr.
Und ihr redet
sehr
immer
wertschätzend.
Über Fußball?
Wir reden immer über Fußball.
Wow.
Abgekürzt Fruff.
Oh Mensch, okay.
Nicht wahr? Wir haben uns alle noch nie getroffen, wir haben es endlich geschafft, einen Termin zu finden. Im November sehen wir uns endlich. Und das ist eine so wertschätzende und empowernde Atmosphäre in dieser Community, in diesem Kollektiv, dass ich da wirklich sehr, sehr viel Kraft rausziehe. Und das muss ich schon sagen, das ist etwas, was ich speziell jetzt aus dieser Community ziehe. Und ich wüsste nicht, wie es ist, wenn Männer mit dabei sind.
Okay.
Aber das weiß ich einfach nicht.
Das ist bestimmt eine spannende Erfahrung. So, pass auf, unsere Zeit läuft. Zeit für unsere vierte Platte oder für deine vierte Platte. Was hast du noch mitgebracht?
Tatsächlich habe ich mich in Unkosten gestürzt und die noch extra besorgt, weil sie mir sehr wichtig ist, tatsächlich. Auf den ersten Blick, okay, es ist halt die Eiskönigin, ja.
Die Eiskönigin Disney, ja.
Genau, aber worum es tatsächlich geht oder welches Lied halt sehr speziell ist, ist Let It Go. Und das hat mir sehr viel geholfen im Sinne von wirklich loslassen und auch wirklich Dinge loszulassen, wo ich viel Herzblut reingesteckt habe, die aber einfach nicht gut waren oder sich einfach nicht gut entwickelt haben und dann auch mal zu sagen, so einen klaren Cut zu machen und zu sagen, so nee, musst du jetzt mal loslassen. Das ist auch okay und das tut jetzt kurz weh, aber danach findest du wieder ein Stück zu dir selber und das verbinde ich sehr stark mit dem Lied und das ist auch etwas, was Startups, glaube ich, sehr viel mehr noch lernen müssen, loszulassen, auch von Ideen oder vielleicht von Liebhaberei. Vielleicht aber tatsächlich auch von Teammitgliedern, wo man sagt, es passt jetzt vielleicht doch nicht, wir sind super Freunde, aber geschäftlich harmoniert es einfach nicht so. Und dieses Loslassen muss man lernen.
Aber du hast das gerade gesagt, Startups müssen das lernen. Jetzt haue ich mal einen raus irgendwie. So, müsste das nicht jedes Unternehmen lernen? Müssen das sogar nicht die Konzerne lernen? Also wer hat den höheren Lernbedarf? Diejenigen, die vielleicht jetzt erfolgreich sind. Wir glauben und denken mal so ein bisschen an unsere Automobilindustrie. Man könnte das jetzt immer versuchen weiterzumachen. Jetzt wird die Luft aber immer dünner. Also Stichwort, wer muss sich eigentlich wirklich einlassen auf dieses, okay, sorry, habe ich verstanden, jetzt Cut, jetzt müssen wir nochmal eine Zäsur machen. Es gibt einen großen Konzern hier aus Norddeutschland, der macht, glaube ich, gerade eine große Zäsur. Also ein Stück weit geht das eigentlich an jeden.
Richtig, ja. Das muss auf jeden Fall jeder Mensch und jede Institution können und lernen und auch mit dem Schmerz umgehen lernen. Ja, weil auch das ist ja etwas, wenn Unternehmen große Einschnitte machen, das ist ja sehr schmerzhaft, auch auf einer persönlichen, menschlichen Ebene. Und da gute Wege zu finden, das ist entscheidend.
Aber der Romantiker sagt an der Stelle ja, in jedem Abschied ist auch ein Anfang. Also unter diesem Aspekt. Wollen wir mal mit dir ganz kurz ein bisschen weiterspringen in das Jahr 2025.
Oh, okay.
Kannst du dir so ungefähr vorstellen, so 2025? Ja. Hannover ist Kulturhauptstadt, das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Aber jetzt nenne ich dir immer einen kurzen Satz und du vollendest ihn einfach.
Ja.
Guckst mal, was dir da so in den Sinn kommt. Ist so ein bisschen assoziativ spontan. Mhm. In 2025 wird Hannover
Kulturhauptstadt.
Okay, das war eine Steilvorlage, die habe ich dir schon abgenommen. In 2025 arbeiten wir
noch dezentraler und mit noch mehr Spaß.
In 2025 ist künstliche Intelligenz
hoffentlich so weit, dass man darunter mehr versteht als Datenbanken.
In 2025 wird Leben in der Stadt
nicht so attraktiv wie auf dem Land. Und ich lebe jetzt schon auf dem Land.
Und in 2025 möchte ich
in einem Aufsichtsrat sitzen.
Oh, das ist spannend. Warum?
Weil ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, es braucht mehr Vielfalt auch in diesen Positionen. Es heißt immer, niemand möchte das tun. Ich möchte das tun, weil ich glaube, dass ich einen guten Überblick habe und durch mein Physikstudium auch auf einer guten Abstraktionsebene arbeiten kann. Und
Das klingt nicht schlecht. So, zum Abschluss nochmal Venture Villa. Ihr geht jetzt in den Endspurt, das sechste Batch.
Genau.
Bist du aufgeregt?
Ich immer. Ja, natürlich. Wir haben unseren Demo-Day, den Abschlusstag. Ja. Da präsentieren sich alle nochmal und tatsächlich auch vor Investoren und Investorinnen immer. Ja. Das ist so dann die allerletzte Generalprobe, bevor es dann zum Geldeinsammeln tatsächlich geht in der Realität. Und es ist immer spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt haben und wie sie auch gewachsen sind als Menschen.
Ja, sie sind dann auch so ein bisschen deine Kinder, oder? Also wenn man so, so ein bisschen ist das auch so ein
Big Brother. Man ist so ein bisschen Mama und Spielverderber, beides. So.
Aber du spielst die Rolle gerne.
Total.
Und du wirst sie auch weiterspielen und das ist es für den Standort, für Hannover. Schön, dass du da warst. Wir haben gelernt. Über Fußball müssen wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle reden. Haben wir vielleicht noch nicht so viel drauf gehabt heute. Also vielen, vielen Dank. Alles Gute für die Venture Villa und für dich persönlich. Und wenn Sie Spaß daran gefunden haben, dann schalten Sie doch einfach das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.